Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nahl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 28. Mai 2025, gleich dem 7. Chordad 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, Daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran.
Der Menschenschmuggel ist ein einträgliches Geschäft und steht mit der Sklaverei des dritten Jahrtausends in Verbindung. Unterdessen hat der Mensch ein Recht auf Freiheit, während jeglicher Entzug der Freiheit ihm von Natur aus zuwider ist. Der Mensch muss sich mit zahlreichen Tugenden schmücken, damit er Stellvertreter Gottes auf Erden sein kann. Ein Status, den Gott für ihn bestimmt hat. Die Versklavung von Menschen und insbesondere der Handel mit Frauen und ihre sexuelle Versklavung war in der Antike gang und gäbe. Der Koran aber hat in der Sure 24, Sure Nur, im Vers 33 die sexuelle Ausnutzung von Sklavinnen untersagt. Es heißt dort: Und zwingt nicht eure Sklavinnen, wenn sie sich unter Schutz stellen wollen, zur Hurerei im Trachten nach den Gütern des diesseitigen Lebens. Zu Beginn der 90er Jahren und insbesondere nach dem Zerfall der Ex-Sowjetunion und des Ostblocks nahm der Schmuggel mit Frauen weltweit größere Dimensionen an und inzwischen importieren alle europäischen Länder, die USA und Japan, Frauen wie eine Ware und nutzen sie für Sexdienste aus. In Deutschland arbeiten ca. 10.000 Frauen aus Ländern wie Tschechien, Polen und Bulgarien, entgegen ihrem Willen in Clubs, und in Südostasien leben ungefähr 1 Million Kinder unter 15 Jahren von der Prostitution. Jährlich werden laut Schätzung der EU-Kommission ca. 500.000 Frauen und Kindern nach Westeuropa geschmuggelt. Die Schmuggler fangen sich vor allen Dingen in den Entwicklungsländern, in denen Armut weit verbreitet ist, ihre Opfer ein, entweder durch Anwendung von Gewalt oder mittels Täuschung. Die meisten Opfer sind noch sehr jung oder noch im Entwicklungsalter. Die 14- bis 25-Jährigen sind besonders gefährdet. In den USA werden jährlich mehr als 100.000 minderjährige Mädchen für die Sexversklavung gehandelt. Einige sind nur 13 Jahre alt. Man sollte wissen, dass die Schmuggler dank der Unachtsamkeit oder auch Unwissenheit der europäischen Verantwortungsträger in einigen Fällen eine Person, die für Sexdienste versklavt wird, zum Werte eines Gebrauchswagens oder eines Smartphones verkaufen. Die meisten Opfer der Frauenschmuggler werden in die USA oder in europäische Länder wie Italien, Deutschland, Frankreich und England gebracht. Gemäß den Daten und Untersuchungen von 592 Polizeibüros und 125 britischen Instituten für Sozialdienste in England beträgt das Einkommen aus der Prostitution von Kindern mehr als 5 Milliarden Dollar. Es klingt unglaublich, aber heute im 21. Jahrhundert gibt es fast 40 Millionen Sklaven auf der Welt. So viele Sklaven hat es noch nie in der Geschichte gegeben. Die moderne Versklavung hat verschiedene Gesichter. Sie reicht von Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden, bis zu Kindern, die in der Landwirtschaft arbeiten müssen, oder bis zu Familien, die ohne Lohn zur Arbeit gezwungen werden, weil sie die Schulden ihrer verstorbenen Verwandten bezahlen müssen. Wir treffen auf allen Kontinenten und in vielen Ländern Formen von Versklavung an. Das US-Ministerium für Gesundheit und humane Dienstleistungen bezeichnet selber den Menschenhandel als eine Form der neuen Versklavung und bestätigt die Ansicht, dass jeder, ob Mann, Frau oder Kind, Gefahr läuft, diesem Übel zum Opfer zu fallen. Jemanden, der sich diesem gefährlichen Handel gegenüber sieht, drohen Gewalt oder Erpressung oder eine Überlistung, die zur lüsternen Ausnutzung oder Zwangsarbeit führen. Wer Opfer des Menschenhandels wird, ist gezwungen, gegen seinen Willen Dienste zu leisten, welche für seinen, in Anführungszeichen, Besitzer, sprich Sklavenhalter oder Zuhälter, profitabel sind. Diese Sklavenhalter unserer Zeit nutzen besonders minderjährigen Opfern so gut sie können aus. Laut der UNICEF ist der hohe Profit beim Frauenschmuggel einer der wichtigsten Anreize für dieses unmenschliche Geschäft. Auch wenn im Vergleich zu früher inzwischen deutlich mehr Menschenschmugglerbanden überführt werden, so ist die Inhaftierung und die Bekämpfung von Menschenschmugglern generell nicht so leicht, und dies ist womöglich eines der Gründe dafür, dass es weiterhin auch im dritten Jahrtausend und in diesem Umfange Sklavenhaltung gibt. Es ist eine bittere Wahrheit, dass kein offizielles Organ die Sklaven in der modernen Welt unterstützt. In den meisten europäischen Ländern landen die weiblichen Opfer der Menschenschmuggler, die sich aus der Gefangenschaft der Zuhälter befreien konnten, in Camps, in denen illegale Einwanderer aufgefangen werden. Oft werden anstelle der Schuldigen die Opfer der Menschenschmuggler verfolgt und wegen Prostitution, illegale Einwanderung und fehlende Ausweise, die ihnen die Schmuggler in der Regel abnehmen, bestraft. Sexhandel ist in Europa mit wenig Gefahr, aber mit großem Profit verbunden. Den europäischen Staaten mangelt es an der Kapazität bzw. am strikten Willen zur Bekämpfung des Schmuggels mit Mädchen und Frauen und Kindern für Sexdienstleistungen. Die Regierungen sehen ein nur sehr geringes Budget für die Bekämpfung dieser Misere vor. Ebenso ist das Strafmaß für Menschenschmuggler niedrig angesetzt. In den osteuropäischen Ländern haben sogar einige Politiker bei dem illegalen Handeln für sexuelle Ausbeutung die Hand mit im Spiel. Viele Polizeibeamten in Europa schicken die Opfer des Sexschmuggels nicht in ihre Länder zurück, sondern nutzen sie sogar sexuell aus. Und nicht nur sie. Es gibt auch Ärzte und Rechtsanwälte, die anstatt die Misshandelten zu schützen, diese ausgebeuteten Mädchen und Jugendlichen missbrauchen, um ihren Gelüsten Genüge zu tun. Während einige glauben, es gäbe kein Netzwerk der Sklaverei mehr, wie es die Europäer einmal im 15. Jahrhundert gegründet haben, zeugen offizielle Berichte davon, dass die Sklaverei in einer neuen Art und Weise in Europa und den USA fortgesetzt wird. Die modernen Sklaven sind nicht angekettet, aber sie erfahren Unrecht und Gewalt. Ein Beispiel ist Anna aus Westrumänien. Sie stammt aus armen Verhältnissen und wurde nach England gebracht. Dort wurde sie im Alter von 16 zur Prostitution in englischen Hotels gezwungen. Sie erzählt: »Diejenigen, die mich zur Prostitution gezwungen haben, haben mir fast das ganze Geld, das ich bekommen habe, abgenommen und mir gesagt, du bist unsere Sklavin und dieses Geld gehört uns. Aus Angst, dass sie mich verprügeln und weil sie mir mit dem Tod drohten, habe ich nicht gewagt, etwas zu tun, was ihnen nicht passt.« Laut Bericht von internationalen Beobachtungsgremien gibt es zurzeit mindestens 40 Millionen Menschen, darunter Frauen und Kinder, in verschiedenen Ländern, insbesondere in Europa und den USA, die Opfer der modernen Sklaverei sind. Das Zentrum für soziale Gerechtigkeit, Center for Social Justice, und das britische Zentrum für Gerechtigkeit und Gesundheit, Center for Health and Justice, gab bekannt, dass es zurzeit mindestens 100.000 Sklaven in England gibt, die unter anderem sexuell ausgebeutet werden.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Manoochehre Taherzade mit dem Titel Garne Bibavar, das heißt Treuloses Jahrhundert.
Thank you. مثلن سمدر قرن بی باور پشت هیچ استان می شود هر بر افرت و نفرین برچنین آلم برچنین قرن زشت بی کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس بیبند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژگون گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس پیوند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژگون گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر کلامی ز هم زبانی ها نه نشانی ز مهربانی ها کس ندارد به مهر کس پیوند شهر دل ها به سوی یک لبخند واژگون گردی ای قرن بی باور قرن جنگ و جد ای قرن شور و شر
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Heute wollen wir über Beispiele der islamischen Architektur in den ersten Jahrhunderten nach der Hijra sprechen. Der französische Architektur Le Corbusier bezeichnet die Architektur als ein prächtiges Spiel mit beleuchtenden Formen und eine verkörperlichte geistige Ordnung. Er sagt, wir sehen, dass die Architektur uns näher ist als jede andere Kunst, ohne dass wir sie als Kunst bezeichnen. Wir können dem Zitat von Corbusier noch hinzufügen, dass die Verkörperung des Denkens eines Erbauers mit seiner Einstellung zum Dasein und Menschen zu tun hat. Was der Mensch erbaut, ist vom Material her gesehen eine Kombination von Wasser, Erde, Gestein und weiteren Baumaterialien. Aber die Gestalt, die der Erbauer dieser Materialmischung gibt, ist das Ergebnis seiner geistigen Tätigkeit und seiner Kenntnis. Es sind mehr als 1400 Jahre her, dass der Islam im Iran einzog. Vor dem Islam kam die iranische Baukunst vor allen Dingen in den Prachtbauten der Könige zum Ausdruck. Typisch für diese Baukunst waren hohe Gebäude mit zahlreichen Säulen und Reliefarbeiten auf den Steinwänden. Außerdem wurde das sogenannte Chaharbagh-Modell befolgt und es wurden quadratische Bauten angelegt. Im ersten Jahrhundert nach der Hijra entstand die Chorasanische Architekturschule im Iran, die sich bis zum vierten Jahrhundert nach der Hijra behaupten konnte. In jener Zeit, das heißt 7. bis 10. Jahrhundert nach Christus, kam es in den nordostiranischen Chorasan zu den meisten kulturellen Wandlungen. In dem weiträumigen Chorasan finden wir die ersten Spuren der islamischen Kunst und Architektur im Iran. Von dort aus fand diese Kultur in die anderen Teile Irans Verbreitung. Die Chorasaner Bauweise lehnt an islamische Werte an und ist dem alltäglichen Leben der Bevölkerung angepasst. In der chorasanischen Bauepoche legte man vor allen Dingen Wert auf Schlichtheit. Eines der Bauwerke, welches schon immer einen wichtigen Platz in der iranischen Architektur eingenommen hat, ist die Moschee. Die ersten Moscheen in Iran richteten sich nach dem Modell der ersten Moschee des Islams, nämlich der Moschee des Propheten in Medina, nachdem der Prophet ein Grundstück für den Bau dieser Moschee gekauft hatte, ließ er von dem nächsten Berg Felsbrocken für die Mauern holen. Diese Felsbrocken wurden ohne Mörtel übereinander geschichtet und diese Mauer wurde so hoch angelegt, dass der größte Einwohner von Medina mit zum Himmel ausgestreckten Händen darin aufrecht stehen konnte. Nach Errichtung der Mauer um den Gebetsort wurde ein Teil des Mauerwerkes mit Holz und Leder abgedeckt, so dass ein quadratischer Gebetsraum von 65 x 75 Meter entstand. Die Muslime im Iran bauten ihre Moschee auf ähnliche Weise. Sie waren sehr einfach. Es wurde das vor Ort vorhandene Baumaterial verwendet und auf alle überflüssigen Elemente verzichtet. Eines der anschaulichsten Beispiele für die Chorasaner Bauweise ist die Fahraj-Hauptmoschee in der Nähe der Stadt Yazd. Sie wird als die älteste Moschee in Iran betrachtet.
Der verstorbene Architekt und Experte für islamische Architektur Mohammad Karim Pirnior hat ein Buch über die besonderen Merkmale der Fahraj-Moschee bei Yazd geschrieben. Über seine erste Besichtigung dieser Moschee vor ca. 50 Jahren schreibt er: Vor vielen Jahren wurde ich auf der Rückkehr von Bofr auf das Minarett der Faraj-Moschee, welche inmitten der weiten trockenen Wüste lag, aufmerksam. Ich fuhr in die Abzweigung ein und zu der kleinen Ortschaft, um mir die Moschee anzusehen. Eine Anzahl von Einwohnern Faraj's hatte sich bei dem Minarett versammelt. Und als sie erfuhren, dass ich Architektur studiert habe und mich für Archäologie interessiere, baten sie mich, ihnen bei der Untersuchung der Geschichte dieser Moschee zu helfen. Ich halte ein originelles und zugleich einfaches und schönes Bauwerk aus großen sonnengetrockneten Ziegeln vor mir, dessen Außenfassaden aus Lehm waren. Eine schöne verschlungene Stuckwerkverzierung verbrachte mich zunächst auf den Gedanken, dass dieses Bauwerk aus der Zeit der Sassaniden stammt. Aber nachdem ich im Innenraum einer Gebetsnische und schlichter Gestaltung begegnete und mich davon überzeugte, dass man sich an die Gebetsrichtung gehalten hatte, war ich mir sicher, dass es sich hier um eine Moschee handelte, die in den ersten Jahren nach der Einkehr des Islams im Iran gebaut worden war. Die Freitagsmoschee von Faraj hat einen sehr einfachen Grundriss. Der Gebetsraum ist durch drei Eingänge erreichbar, von denen der mittlere größer ist. Auf der Nordseite des Gebetsraums sind vier Plattformen, die miteinander verbunden sind. Die Gebäudedecke ist eine einfache Halbkuppel und die Gebetsnische Mihrab ist eine Wandnische, die in Richtung der Kaaba in Mekka zeigt. Interessant ist, dass die Wendeabbildungen von Hauseingängen, wie es sie in der Zeit der Sassaniden gab, aufweisen. Vielleicht wollte der Erbauer dieser Moschee damit an die prachtvolle Bauweise zur Zeit der Sassaniden erinnern. Zu den weiteren Beispielen für die Khorasaner Schule gehört das Tarikhane Domghan. Aus dieses Gebäude ist eine Moschee. Die Stadt Domghan liegt ungefähr 340 Kilometer östlich von Teheran. Im Mittelpunkt dieser alten Moschee liegt ein quadratischer Gebetsraum. Die Gebäudedecke ist niedriger als in der Faraj-Moschee, aber erinnert mehr an die architektonischen Momente vorislamischen Zeit, insbesondere der Ära der Sassaniden. Die Wände weisen viele kleine Nischen auf und einige Verzierungen ähneln der Zinnen der Persepolis in Fars. In einigen historischen Quellen steht, dass es unter dieser Moschee Versteckte gab, in denen die Bevölkerung während des Krieges oder in unruhigen Zeiten ihr Eigentum verbarg. Von diesen unterirdischen Gängen und Verstecken ist heute nicht mehr viel zu sehen. Es gibt genügend Anhaltspunkte dafür, dass es historisch gesehen nicht richtig ist, wenn einige Orientalisten die chorasanische Bauweise als arabischen oder umayyadischen und abbasidischen Baustil bezeichnen. Die neue iranische Architektur fußte auf islamischem Denken und stand in einigen Formen der Oberflächengestaltung unter dem Einfluss der sassanidischen Architektur. Andere Länder und Völker in benachbarten Gebieten wie die Türken und die Araber haben, weil sie selber keine erwähnenswerte Architektur besaßen, keinen Einfluss auf die Architektur eines Landes wie Iran, welches auf mehrere Jahrtausende Erfahrung auf diesem Gebiet blicken konnte, ausgeübt. Die chorasanische Bauweise war bis Ende der Samanidenherrschaft 999 nach Christus besonders in Chorasan und in Zentral-Iran weit verbreitet. Die meisten erhalten gebliebenen Bauwerke sind Moscheen. Im Laufe der Zeit wurde das schlichte Grundmodell dieser Moschee verfeinert und wurden auch im Inneren Verzierungen vorgenommen. Repräsentative Bauwerke aus dieser Zeit sind die Jamä-Moschee von Isfahan, Ardestan, Noin und Tabriz.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Bojlan mit dem Titel Rose Penhan, auf Deutsch Mysteriöser Geheimnis. Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang.
Im letzten Beitrag haben wir erwähnt, dass nach der Revolution dank der progressiven Standpunkte Imam Khomeinis, ihres Begründers, die Frauen zu ihrer wahren Identität zurückkehrten. Wir haben auch gesagt, dass die Voraussetzungen für den Fortschritt der Frauen geschaffen wurden. Es wurden Gesetze zur Unterstützung der Frauen eingeführt, die ihnen zur Entfaltung ihrer Fähigkeiten in den verschiedenen Bereichen verhalfen. Nach der Revolution haben die Frauen die islamische Bekleidung gewählt. Sie begriffen, dass der Koran mit dem Hijab-Gebot den Menschen reinhalten will. Hijab bedeutet nicht nur angemessene Bedeckung des Körpers. Hijab bedeutet, dass alles der Anständigkeit der Frau entspricht und die Zierde der Frau vor fremden Blicken verdeckt bleibt. Im Iran gibt es verschiedene Formen des Hijabs. Viele tragen den Ganzschleier. Andere Frauen tragen Mantel und Kopftuch oder eine Jacke mit langem, weiten Rock. Frau Zahra Mossadegh ist Dozent für Chemie an der Universität. Sie verbringt mit den Studenten viel Zeit im Labor. Wir fragten sie über ihren Hijab und sie sagte: »Ich habe viele männliche Kollegen. Mein Hijab ist kein Hindernis, sondern ich finde, es gibt der Frau Ansehen und Würde und sie wird viel besser respektiert. Ich bin der Überzeugung, das innere Bewusstsein ist noch wichtiger als der äußere Hijab. Wenn eine Frau innerlich vollkommen ist und erst über alles nachdenkt, dann wird dies nach außen sichtbar. Dann stimmt der äußere Hijab mit ihrer inneren Persönlichkeit überein. Gleich den Worten des persischen Dichters: Aus dem Krug fließt das heraus, was drin ist. In der Islamischen Republik Iran haben die Hijab-tragenden Iranerinnen eine konstruktive Rolle in der Gesellschaft übernommen. Frau Mariam Alvandi, die zum technischen Personal des OP-Raumes in einem Krankenhaus gehört, ist der Meinung, dass durch das Hijab ihre Leistung steigt. Sie sagt, dass der Hijab sie auf keinen Fall an der Arbeit behindert. Frau Alvandi weiter: »Ich glaube fest an den Islam. Diese Religion kennt die Fähigkeiten, die in der Frau und im Mann stecken. Sie kennt ihre seelische Besonderheiten. Sie gibt Mann und Frau freie Hand, ihre Begabungen für die Entfaltung und Entwicklung der Gesellschaft einzusetzen. Der Islam spricht von einer gesunden Zusammenarbeit und einer sachlichen, gesunden Beziehung zwischen den beiden Geschlechtern und fordert in diesem Zusammenhang, dass die Frauen sich auf geeignete Weise kleiden. Weil durch das Hijab eine gute, saubere Atmosphäre zwischen Mann und Frau am Arbeitsplatz entsteht, glaube ich an die positiven Auswirkungen des Hijabs. In dieser Beziehung habe ich mit dem Ärzteteam, mit dem ich zusammenarbeite, noch nie Schwierigkeiten gehabt.«
Iranerinnen verknüpfen ihre Aufgaben in der Familie geschickt mit ihren gesellschaftlichen Verantwortungen. Sie sind um ein freundliches, warmes Familienklima und eine gute Erziehung der Kinder bemüht und leisten zugleich auf der politischen und wirtschaftlichen Szene fruchtbare Arbeit. Sie haben verschiedene Organisationen gegründet, um bei der Entwicklung des Landes mitzuwirken. Was aber immer wieder besonders auffällt, ist ihr Hijab und ihre Anständigkeit. Frau Zahra Shahidi hat einen Universitätsabschluss gemacht. Sie hat neben der Verantwortung für die Familie auch die Leitung eines Wohltätigkeitswerkes übernommen. Frau Shahidi kümmert sich um mehrere bedürftige Familien. Sie sagt, die Iranerinnen wissen, dass die Gesellschaft nicht der Ort ist, seine Reize zu demonstrieren. Die Gesellschaft ist Ort für Arbeit und fruchtbare Aktivitäten. Ich finde, der Hijab zieht für Mann und Frau eine akzeptable, ausgeglichene Grenze. Dank dieser Grenze können die Frauen in nützlicher und gesunder Form im Bereich von Handwerk und Wissenschaft zugegen sein. Hören Sie zum Abschluss die Äußerung von Frau Jackie Blard, ehemalige englische Parlamentsabgeordnete. Frau Blard hat in der Independent über ihren einmonatigen Iran-Besuch wie folgt geschrieben: »Viele Freunde haben sich gewundert, dass ich in den Iran reise. aber ich kehre zufrieden aus dem Iran zurück. Heute besitzen die Frauen im Iran auf der Suche nach Verwirklichung ihrer speziellen Wünsche große Freiheit und sind sehr erfolgreich. Ohne Übertreibung behauptete ich, dass die islamische Bekleidung ihnen mehr Freiheit über ihre Spezialisierung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten gibt. Über die Freiheit schreibt diese Engländerin in der Independent, ist eine Iranerin, die außerhalb von zu Hause und an öffentlichen Plätzen nicht belästigt wird, freier oder eine Frau, die jeden Tag gezwungen ist, sich auf eine andere Art herauszumachen, um die Aufmerksamkeit der Männer auf sich zu lenken.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pause Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.